jede Tür soll eine Fuge sein. An jeder Tür soll eine Fuge sein. So kommt der Wind herein. Wind herein. Wind herein. An jeder Tür soll eine Fuge sein. Eine Fuge sein. An jeder Tür soll eine Fuge sein. Eine Fuge sein.
Die Türe sang nach Mitternacht vom Neuanfang. Bin aufgewacht. Lass dich nicht ein auf Sehers Macht, auf was im Kommen sei. Und die Stimmen der Betroffenen schwingen sich auf zu Zukunftsoffenem. Trunken, nüchtern, die Besoffenen, Bierdosen rollen vorbei. Wege schwind viel Wind hinein, vergiss die Fügung in ein Eins. An jeder Tür soll eine Fuge sein, so kommt der Wind herein. Wir fragten nach Zeichen, sie wurden gesandt. Aus Geburt wurden Leichen, Hochzeiten verbrannt. Doch das Bild der Vergangenheit hat keinen Bestand. Es huscht vorbei. Ungefügige Türen im Wind singen windige Lieder, das himmlische Kind. Die Zeit steht ein, wenn wir unruhig sind und aus der Reihe. Wege schwind viel Wind hinein, vergiss die Fügung in ein Eins. An jeder Tür sollen viele Fugen sein, so kommt der Wind herein. Füg die Teile zusammen und es macht sie nicht ganz. Blas ihnen den Marsch, bleibst doch nur Ordonnanz. Alle liebenden Herzen erscheinen zum Tanz und sie ziehen vorbei. Wege schwind viel Wind hinein, vergiss die Fügung in ein Eins. An jeder Tür soll eine Fuge sein, da kommt die Liebe rein. von der Unmund zum Ungefüge. In humanistischen und medievistischen Diskursen wird der Zeitraum des 12. und 13. Jahrhunderts schon lange als frühe Renaissance, aber auch als Zeitalter einer ersten Aufklärung beschrieben. Die philosophischen Entwicklungen der arabischen Welt und ihre Übertragung ins Lateinische schufen in Europa ein Klima, das ein Aufblühen der Wissenschaften ermöglichte und mit ihm die institutionelle Entwicklung von Rechtsschulen, Medizinschulen, Kathedralschulen und schließlich auch Universitäten. Jene erste Aufklärung hat Europa nicht zuletzt über Al-Andalus erreicht, über die Übersetzungsgefüge in Toledo und an anderen Orten. Was wäre aber, wenn diese erste Aufklärung die Bewegung des 12. und 13. Jahrhunderts und nicht nur sie, gar nicht so sehr als Vorläuferin jener des 18. Jahrhunderts, sondern als invasive Aufklärung verstanden würde, als trübe Aufklärung unterhalb der Aufklärung, vor und vor der Aufklärung, als umfugte, ungefügige, queere Aufklärung. Wenn neben den großen Showdowns zwischen den scholastischen Proto-Aufklärern und den Proto-Gegenaufklärern, den Propagandisten von Kreuzzug und Heiligen Krieg, eine ganz andere Linie in den Blick geriete, die gebrochen individuelle Linie der Übersetzung in alle Richtungen, der beginischen Unfuge des mystischen Exzesses einer wiederkehrenden Aufklärung aus den Fugen. Was, wenn Kants mindere Vorhut nicht den Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, sondern einen Ausgang aus dem Selbst als permanenter Selbstaneignung und Selbstregierung begehrte? Unmund als zeitlich und sozial überbordende Minorität, ewiges Minderjährigwerden und wechselseitige Verschuldung. Unmund bedeutet, den patriarchalen Schutz zu verweigern, die Regierung, die Kontrolle, und zwar von beiden Seiten der Mund, der Manus, der väterlich-herrschaftlichen Hand. Es bedeutet, dieser Gewalt, die mit Isolation und Gehorsam einhergeht, ein Ungefüge hinzuzufügen, eine unscharfe Menge, einen nonkonformen Schwarm. Ein solcher Schwarm ist ungeduldig, geduldig, zerstreut und unfassbar, immer nur auf der Durchreise. Seine Unmündigkeit, schreibt Fred Moten, ins Englische übersetzt als Minority oder Immaturity, bedeutet wörtlicher ausgedrückt, ohne Schutz zu sein oder vielleicht unregiert zu sein, im Sinne von etwas, das außer Kontrolle ist oder freigelassen, als ob Hortense Spillers Echo es vorwegnehmen würde. Im Ausgehändigtsein, nicht im Bestand, nicht in guten Händen, unergriffen, herrenlos, herumgereicht. Aus der Mundgewalt des Vaters entflohen, aus seinem Schutz der Herrschaft ist und dennoch nicht mündig, nicht willens und nicht fähig, mündig zu sein, immer vor und vor dem Vormund bleibend, unmündig bleibend, unangeeignet und nicht anzueignen, ungeeignet für alles Eigentum, zufrieden mit Gebrauch, Besetzung und Einwohnung, gefallen und immer noch fallend, unsessbar, unsesshaft, nicht einmal sich selbst besitzend, besessen von den vielen, von den uneigentlichen Geistern, von den Stimmverwandten in der Unmund. Unmündig zu werden bedeutet, in diese Mannigfaltigkeit zu fallen, in die Welt der Dinge, ungeschützt, ohne väterlichen Schutz, verletzlich, zerbrechlich, dafür aber nicht allein, in eine Welt, in der sich nicht die Dinge uns zeigen, sondern wechselseitiges Zeigen die Welt ausmacht, wechselseitiges Sehen, wechselseitiges Wissen. Alles sieht alles, schreibt Clarice Lispector in die Passion nach G.H. Alles lebt das andere. In dieser Wüste wissen die Dinge die Dinge. Die andere Seite der Verdinglichung ist Dingwerden, Transmutation, die nie im Dingsein der Verdinglichung ankommt, immer weiter sich wandelnd als Minderwerden, Ähnlichwerden, Nichtswerden, unmündig in der Verspannung mit den Dingen. Und weiter gefragt mit Fred Moten, was ist die Beziehung von Gefallensein und Unmündigkeit? Was bedeutet es für die Nichtdinglichkeit, in die Welt der Dinge gefallen zu sein, in einen Zustand radikaler Inauthentizität gefallen zu sein? Insoweit unser Reden müßig und unsere Beziehung zu den Dingen eine ist, in der wir sie nicht begreifen und sie sich nicht in erster Linie für uns zeigen, sondern stattdessen Welt immer als ein gegenseitiges Zeigen neu gebildet würde. Moten formuliert diese Frage an den Geist von Immanuel Kant, der den Ausgang, die Öffnung in Was ist Aufklärung zugleich sieht und entschieden nicht sehen will. Die allgemeine Gabe, das Einverständnis derer, die außer Kontrolle, herrenlos, ungreifbar, gefallen, im Fallen sind. Mündigkeit beruht auf Selbstabschließung und auf dem Verzicht auf wechselseitige Gabe und Einverständnis der Ungefüge. Das autonome und souveräne Subjekt, das sich aus der Mund lösen kann, indem es seine eigene Mundgewalt erschafft, beruht auf der Abwertung und dem Ausschluss von allem, was klein ist, nicht menschlich, nicht weiß oder nicht männlich. Vor diesem Hintergrund wendet Fred Moten Kants selbstverschuldete Unmündigkeit so lange, bis sich Verschuldung und Unmündigkeit nur mehr als wechselseitige Verschuldung deuten lassen, als queere, mehr als menschliche Verspannung von Ungefügen. Um nicht aus der Haut zu fahren, damit ihm nicht bei einer anti- und ante-analytischen Über- und Rückfahrt jeder Königsberger Brücke die Hand oder der Kopf abfliegt, zieht sich Kant von der allgemeinen Uneigentlichkeit, der allgemeinen Enteignung zurück, auf die er hinweist und der er sich öffnet, jener dunklen Zeit oder schwarzen Zeit des gemeinsamen Untergrunds der Aufklärung, der zweischneidigen Tatsache, dass die Moderne immer nur dunkel war. Dieses Longtemps der Dunkelheit und ihr schwarzes Licht, ihre offene und allgemeine Obskurität wird von allen gesehen, außer vom Aufseher in seiner Blindheit. Nina Simons und Gilles Deleuze' immanente Hölle hier unten, Stephans und Stephanos und Stevens' Noctambulismus, Clarice Lispector's Schabenfinsternis, all das bleibend trübe an Donna Haraway's Trouble. Die im Dunkeln sieht man nicht und fällt eine künstliche Beleuchtung auf die Dinge, die ihre Stelle im Schatten haben, treten sie in ein falsches Licht. Der scharfe Blick der Aufklärung will erkennen und er sieht nichts, er sieht das Nichts, wenn er in das sie umfugende Dunkel sieht. Das Dunkel der Moderne ist die Umfugung der Aufklärung. Ihre Fugen und Unfugen entstehen in einem queeren Mittelalter und mit ihnen entsteht das Ungefüge.
Okay.
Althochdeutschen steht ungifurgi, im Mittelhochdeutschen ungefurge für Unartiges, Ungelegenes, Unbeholfenes, Ungeschlachtes. Das Ungefüge ist hier schon nicht nur Ungefüge, nicht nur Negation der moralischen wie technischen Fügung, Verfugung und Verfügbarkeit, sondern etwas positiv Monströses, Ungeheures, Unförmiges, Sprengkraft des Ungeheuer Großen und des Unendlich Kleinen im Mu und im Nu. Nicht form- und gestaltlose Abgrund ungeschiedenes Eines, sondern teilbare, geteilte, gefaltete Vielheit. Das Ungefüge ist nicht Negation des Gefüges, es ist vor und vor der Fügung, individuelle Teilung, Mannigfaltigkeit. Es ist immer schon geteilt und zusammengesetzt. Brüche und Bande, Lücken und Nähte. Es setzt sich aus unterschiedlichen Teilen zusammen, Teilen von Dingen, Maschinen, Geistern, Menschen, Tieren. Und diese Teile lassen sich nie ganz zusammensetzen, fügen sich unwillig und nie gut verfugt, nie ganz, nie komplett. Dehnen sich die Fugen aus, kann das Ungefüge weit zerstreut sein, noch das Fernste verspannen. Es ist ungefügig, nonkonform nach außen und nach innen. Die Dinge, die es ausmachen, müssen sich nicht aneinander anpassen, angleichen, verfugen. Entfugt in Unterwelten, nie ganz geheuer, im Trüben treibt das Ungefüge. Da lässt es sich treiben und es treibt sein individuelles Unwesen. Wie schützt sich das Ungefüge vor Vereinheitlichung, Komplettierung, Totalisierung, davor folgt zu werden? Schließende und abgeschlossene Gemeinschaft, faschistoide Maschine, Hetzmasse der Wutbürger. Weder gegen die drohende Vereinnahmung des Ungefüges durch Staatsapparate, noch gegen die Vereinheitlichung in der Gemeinschaftsform gibt es ein allgemeines Gegengift. Und auch wenn es um die offen zutage liegenden Hass- und Hetzformen individuellen und kollektiven Ungehorsams geht, kann es weder universelle Regeln noch ein für allemal fertige Rezepte geben. Noch ein weiteres Mal bieten sich begrifflich die drei Komponenten des Gilbertschen Begriffs von Individuum an, wie sie sich gegen Identität, Substanz und Individualität ausrichten. Ähnlichkeit, Subsistenz, Individualität.
And with it the windy, wendy, windish kin. And with it the windy, wendy, windish kin. Then the wind comes in. And with it the windy, wendy, windish kin. Then the wind comes in. And with it the windy, wendy, windish kin. Then the wind comes in. And with it the windy, wendy, windish kin. Then the wind comes in. And with it the windy, wendy, windish kin. Then the wind comes in. And with it the windy, wendy, windish kin. Then the wind comes in. And with it the windy, wendy, windish kin. Then the wind comes in. Then the wind comes in. With it the windy, and with it the windy, wendy, windish kin. Then the wind comes in. And with it the windy, wendy, windish kin. Then the wind comes in. And with it the windy, wendy, windish kin. Then the wind comes in. Then the wind comes in. Then the wind comes in. And with it the windy, wendy, windish kin. Then the wind comes in. And with it the windy, wendy, windish kin. Then the wind comes in, and with it the windy, wendy, windish kin.
Die kleinen Stimmen, die Untiefen des Falsetts sind Indizes einer queeren Männlichkeit, die sich nicht den Zumutungen der Väter und Brüder fügt. Abtrünnig von Souveränität und Aneignung, ungefügig gegenüber dem Standardmaß, gegenüber den Unwissenden, die nicht wissen, weil sie desinteressiert sind, gegenüber den Empathielosen, die sich ihren Mangel an Mitgefühl leisten können, den Einäugigen, die nicht sehen, weil sie unfähig sind, die Nicht-Normalisierten zu erkennen, geschweige denn sie zu differenzieren, den Sicheren, die sicher sind, weil sie auf sich selbst beschränkt sind und sorglos, weil sie keine Sorge kennen. Mann, wer sind denn diese Sie, von denen Sie dauernd sprechen? Wird der in einer Anstalt für halbirre internierte Veteran gefragt, die weise Stimme im Narrativ von Ralph Ellisons Invisible Man? Und er antwortet: Sie, die wir immer meinen, die Weißen, die Behörden, die Götter, das Schicksal, die Umstände, die Mächte, die ihre Strippen ziehen, bis sie sich weigern, sich weiter daran ziehen zu lassen. Der große Mann, der nie dort ist, wo sie ihn vermuten. Nie im Standardmaß ankommen, nie ein richtiger Mann werden, nie ein großer Mann werden, nie richtig groß, nie großjährig, nie mündig, nie richtig weiß werden. Vor und vor dem Vormund liegt die Unmund kleiner Männlichkeit. Die Stimme nicht stützen, sich nicht in die Brust werfen, ein Leben im Falsett. In der Soziopoesie des Falsetts entzieht die mindere Stimme sich der Mehrheit, die ihr zugefügt wird, in die sie verfügt und verfugt wird, in die sie sich nicht mehr einfügen will. Die mindere Stimme ist geringfügig in dem Sinn, dass sie sich nicht einfach in die Zellen der Logik von Mehrheit und Minderheit fügt, dass sie abfällt aus den väterlichen, göttlichen, algorithmischen Fügungen, verfügbar nur für die unzählbare Vielheit. Die mindere Stimme ist keine verminderte, keine verhinderte, keine reduzierte Stimme. Sie lässt sich treiben im Überschuss einer Umfuge, deren Teil sie ist, im Rauschen des Umgrunds und in den Liedern der Dinge rundherum. Sie lässt sich fallen, mehr noch auseinander als hinunter. Wenn Unmund bedeutet, den patriarchalen Schutz zu verweigern, und zwar von beiden Seiten der Mundgewalt, dann verweigert die kleine Männlichkeit nicht nur das Mündigsein, sondern verwandelt auch den Aspekt des patriarchalen Schutzgewährens, Regierens, Kontrollierens in etwas anderes. Queere kleine Männlichkeit umsorgt unmündig den individuellen Wunsch, statt Interessen und Bedürfnisse zu befriedigen. Die Sorge, die Süße, die Sanftheit sind nicht Charaktereigenschaften oder Geschenkpakete, sondern mutuale Maschinen, Vielheit der Sorgebeziehungen, Sorge in der Mehrzahl. Brüchiger, flüchtiger Falsett, der sich zurücklehnt im Kleinwerden, in die Mannigfaltigkeit sinken lässt. Seine Unmund ist die Unfuge, die in Verweigerung von Regierung und Selbstregierung, in Entfugung des Selbst ihre Stimme klein werden lässt, mehr werden lässt in der Zusammensetzung der Ungefüge.
Die Stimme nicht stützen, sich nicht in die Brust werfen, ein Leben im Falsett. Die Stimme nicht stützen.
Wenn das Selbst sich ins Nichts entfugt, löst es sich nicht auf in Gott, die göttliche Liebe, den Heiligen Geist, sondern lässt sich in die mannigfaltige Vielheit fallen, allseits verfügbares Ungefüge. Selbst aus den Fugen, maschinische Entfugung, immer neue Varianten von windigen Liedern, Lieblingsliedern, Lieblingsstimmen. Ihr Flüstern ergibt manchmal keinen Sinn, so genau wie auch hinhören. Verwandte Seelen sprechen keine eine Sprache. Hypophonale Chöre, assignifikante Musiken. Alle Muttersprache verwehen kleine Stimmen, viele Zungen, ungefügige Winde. Kein Blut und Boden und Mono- und Homolingualität. Verwehte Nachkommen nach Donna Haraway, wenn sie über Ott King und samentragende Generationen nachdenkt. Verwehte Verwandte, verspannte Verwandte, Soulmates, Arm, Anime, die ein ungefüger Wind verwandt werden lässt. Das Slowenische nie sein wollen, nie ankommen im Slowenischen. Slowenisch werden, ja, aber das Slowenische nie haben wollen, nie besitzen wollen, nie sich aneignen, vereinnahmen wollen. Selbst wenn man etwas von ihm zu besitzen glaubt, diesen Besitz als Besessenheit deuten, als Besetzung, als armen Besitz. Aus den Fugen, in den Fugen, auf die Fugen lauern. Dann kommt der Wind herein und mit ihm die windigen, wendigen, windischen Verwandten. Slowenisch werden ohne ein Wort Slowenisch? In einem Brief an Gershom Scholem schreibt Walter Benjamin über die Übersetzung seiner Berliner Kindheit um 1900 ins Französische. Der Übersetzer kann kein Wort Deutsch. Die Technik, mit der wir vorgehen, ist, wie du dir denken kannst, nicht von Pappe. Was so entsteht, ist aber fast durchweg hervorragend. Windisch werden, ohne ein Wort windisch, aber nicht ohne Wind, nicht ohne Wendung, nicht ohne Verwandlung. Ungefüger Wind, der die Ungefüge der Wenden und Windischen unfassbar werden lässt, nichtig, wie im Griechischen anemolios, windig als das, was nicht eingefangen werden kann. Aus der Sicht des sprachlichen Standardmaßes standen die Wenden für die unbekannten, nicht genau identifizierbaren, vernakularen Slawen. Analog wurde bis ins 19. Jahrhundert Windisch als deutsches Synonym für Slawisch verwendet, später für Slowenisch und zunehmend als untergeordnet, kleinbäuerlich, ländlich, rückständig, im Gegensatz zur dominanten deutschen Sprache der bürgerlichen Oberschicht. Im 20. Jahrhundert verengte sich ideologisch auf die assimilationswilligen, die deutschfreundlichen, heimattreuen Slowenen. Diese Entwicklung kann als Spaltung der slowenischen Minorität in Treue und Verrat beschrieben werden. In Österreich assimilierte Windische und nach Jugoslawien gewandte Kärntner SlowenInnen. Windisch kann von beiden Seiten dieser Spaltung her pejorativ wendig und windig im Sinne von opportunistischer Anpassung bedeuten. Es kann aber auch auf die Schwebe verweisen, die Flucht aus der Opposition des Slawischen und des Germanischen, in der das Windische im Trüben bleibt. In den Fugen. Keine einfache Hybridisierung, keine Mischsprache, sondern eine Fluchtlinie, ein Kontinuum der Verwandlung. So hatte Benjamin die Praxis der Übersetzung in einem frühen Aufsatz genannt. So sprachen die besten MusikerInnen Slowenisch oder Windisch oder Sindisch miteinander oder wechselten umstands- und übergangslos zwischen den minoritären Sprachen und der dominanten Sprache, wenn ihre Improvisationen die Wunschproduktion im Uniclub und im Kommunikationszentrum antrieben, verbunden mit der Sanftheit und Sorge der verspäteten Kärntner Hippies, wenn Jazz nicht das Geräusch toter Quallen ist, sondern eine pulsierende soziale Maschine, eine Wunschmaschine, die Musik und soziale Kämpfe verspannt. Die Sounds, das Rumoren, der Radau waren in den 1970er Jahren auf andere Weise vernehmbar. Als Außen des Kapitalismus auf der anderen Seite des Jubelpasses, als Möglichkeit einer kommunistischen Arbeiter-Selbstverwaltung, die in den kleinen Stimmen diesseits des Jubels und in deren minoritären Kämpfen widerhallte. Damit klang auch immer die alte Bedeutung des Windischen als verdreht, seltsam, unordentlich mit. Windisch wie ein Flugblatt im Wind, eine alle Dichotomien durchquerende Subjektivierung, ein auffrischender Wind, ein Sturm, der durch die Fugen bläst. Die Türe sang nach Mitternacht vom Neuanfang. Bin aufgewacht, lass dich nicht ein, auf Seers Macht, auf was im Kommen sei. Und die Stimmen der Betroffenen schwingen sich auf zu Zukunftsoffenem. Trunken, nüchtern die Besoffenen, Bierdosen rollen vorbei. Wege schwind, viel Wind hinein, vergiss die Fügung in ein Eins. An jeder Tür soll eine Fuge sein, so kommt der Wind herein. Wir fragten nach Zeichen, sie wurden gesandt, aus Geburt wurden Leichen, Hochzeiten verbrannt. Doch das Bild der Vergangenheit hat keinen Bestand, es huscht vorbei. Ungefügige Türen im Wind singen windige Lieder das himmlische Kind. Die Zeit steht ein, wenn wir unruhig sind und aus der Reihe. Wege schwind viel Wind hinein, vergiss die Fügung in ein Eins. An jeder Tür sollen viele Fugen sein, so kommt der Wind herein. Füg die Teile zusammen und es macht sie nicht ganz. Blas ihnen den Marsch, bleibst doch nur Ordonnanz. Alle liebenden Herzen erscheinen zum Tanz und sie ziehen vorbei. Wege schwind viel Wind hinein, vergiss die Fügung in ein Eins. An jeder Tür soll eine Fuge sein. Da kommt die Liebe rein. An jeder Tür soll eine Fuge sein. So kommt der Wind herein. Wind herein. Wind herein. I'm
Thank you.